Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Susanne Durwig und
Katrina Daschner.
Ja, und Katrina Daschner ist Künstlerin, Performerin, Filmemacherin. Sie betrieb in Wien eine Zeit lang einen Club namens Lady Chutney, stand mit österreichischen Musikerinnen wie Gustav, Eva Jancic, kennt man hier bei uns auf der Bühne, als Teil des Performance-Kollektivs Damenkraft. Und in ihren Arbeiten, da setzt sie sich seit langem mit queer-feministischen Themen auseinander, deutet das Lolita-Motiv aus Nabokovs Roman genauso um, wie sie auch die Traumnovelle von Arthur Schnitzler in ihren Filmen in Szene setzt. Ein Querschnitt ihrer Arbeiten, eine Retrospektive, ist nun in der Wiener Kunsthalle zu sehen. Burn and Gloom, Glow and Moon, Thousand Years of Troubled Genders, so der wortgewaltige Titel. Frau Daschner, der Titel, der klingt, finde ich, schon wie so eine Salve an Faustschlägen, laut fordernd. Setzt dieser Titel den Ton der Ausstellung?
Ja, ich finde ja, dass Burn and Gloom, Glow and Moon eigentlich sehr poetisch klingt. Und Thousand Years of Troubled Genders, also der Untertitel, deutet natürlich ganz stark irgendwie darauf hin, in welchem Kontext von Künstlerinnen ich mich einerseits da so einreihe und auch gleichzeitig auf diese Tausenden von Jahren Geschlechterkampf, die wir einerseits hinter uns haben und was auch so noch vor uns liegt oder wie wir jetzt gerade mitbekommen, auch in den USA brandaktuell sind, ja.
Ja, Sie spielen auf das gekippte Abtreibungsrecht in manchen Staaten hin, nehme ich an. Da haben Sie gezuckt. Oder wie war da Ihre erste Reaktion?
Entsetzen. Ja, unfassbar ist das natürlich. Das ist einfach, also da auch mit unserer älteren Tochter drüber gesprochen, ist einfach unglaublich, dass das einfach Dinge, wo man doch jetzt seit Jahrzehnten geglaubt hat, die sind sowas von klar und selbstverständlich und eigentlich gar nicht mehr in Frage zu stellen, dass so etwas möglich ist, ist jetzt zwar sozusagen vor dem Kontext der letzten 5, 6 Jahre, was sich da in den USA entwickelt hat, jetzt zwar nicht mehr ganz plötzlich, aber doch unglaublich, dass es wirklich so wahr geworden ist, ja.
Sie selbst werden gerne mal gefeiert als Vorreiterin queerfeministischer Debatten, als jemand, der sich schon lange eben damit beschäftigt. Hat man dann in solchen Momenten das Gefühl, die Arbeit war umsonst, alles, was man die letzten Jahre getan hat?
Nee, gar nicht. Nee. Also im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass natürlich so diese ganzen Praktiken, die ich oder wir uns auch teilweise in Kollektiven, denen ich mich zugehörig fühle, erarbeitet haben, dass wir da jetzt natürlich auch einfach sehr viele Sprachen entwickelt haben oder Widerstandspraktiken, um vielleicht auch in einer Welt, die momentan so dermaßen auseinanderfällt, irgendwie vielleicht auch reagieren zu können, weil man das irgendwie aus queerer Perspektive vielleicht eh auch in gewisser Weise immer schon ein bisschen mehr gewöhnt ist, sich in Opposition zu sehen.
Kommen wir mal auf die Ausstellung zu sprechen. Da ist unter anderem eine Vagina dentata zu sehen, also eine Vagina mit Zähnen. Das ist ja Empowerment und vermutlich nicht Einschüchterung, oder?
Ja, genau, das ist Empowerment. Diese Vagina dentata kommt auch schon in einem meiner Filme, die auch in der Ausstellung zu sehen sind, mit dem Namen Pferdebusen aus dem Jahr 2017 vor, wo so amazonenartige Performerinnen sozusagen durch diese Vagina dentata irgendwie ins Bild marschieren und so auch transformieren und eigentlich so in so einen sehr kämpferischen Modus kollektiv sich verbinden.
Pferdebusen ist ein Film, der zu sehen ist. Sie haben aber auch Filme gedreht, die heißen Powder, Placenta, Golden Shadow ist der neueste Film, den Sie gemacht haben. Da ist auch oft explizites Begehren zu sehen. Gab es schon mal den Vorwurf, dass es pornografisch sei?
Nein, das gab es tatsächlich nicht. Und ich denke, das hat sehr stark damit zu tun, wie meine Filme auf visueller Ebene funktionieren, dass selbst wenn Nacktheit zu sehen ist, eigentlich die Art, wie die Kamera sich zum Körper verhält, zu den Darstellerinnen verhält, einfach konträr zu einer voyeuristisch-pornografischen Kameraführung sich verhält, sie im Gegenteil sozusagen respektvoll distanznehmend ist und die Aktion stets von den Protagonistinnen ausgeht und dadurch es gar nicht dieses, also dieses, das, was man jetzt vermeintlich, also dieses Ranzoomen und irgendwie so sozusagen eigentlich fast invasive, was man eher mit pornografischen Bildern verbindet, das ist de facto nicht vorhanden in meiner Arbeit.
Früher waren Sie oft selbst die Hauptdarstellerin Ihrer Filme. Irgendwann haben Sie damit aufgehört. Warum?
Ja, tatsächlich habe ich in den ersten 10 Jahren meiner künstlerischen Arbeit vorwiegend mit mir selbst gearbeitet, entweder Live-Performances gemacht oder Selbstporträts mit analoger Fotokamera und auch vor Videokameras. Und ich muss auch sagen, dass ich denke, dass diese ganze Erfahrung, dieses Austesten auch von Grenzen, beziehungsweise was bedeutet es eben auch, mit dem eigenen Körper zu arbeiten, in Zusammenhang mit Kamera, wie weit taste ich mich davor, was fühlt sich eigentlich gut an, was geht nicht mehr, wo beginnt irgendwie auch sozusagen so ein Moment von Lust davon und wo endet das, wo ist das unangenehm, dass das sicherlich so Aspekte sind, die ich jetzt in die Arbeit im großen Team, also mit den Protagonistinnen der Filme, sehr nutzen kann, als einfach so eigene Erfahrung. Also mir ist das immer sehr wichtig, zum Beispiel, wie die Stimmung am Set ist. Wir sind ja ungefähr 20 Leute, aber das zum Beispiel wirklich auch bei bestimmten Szenen, wo Nacktheit vorkommt, wirklich alle den Raum verlassen und dass das irgendwie so, soweit es geht, eben auch ein Safe Space ist, also soweit man das halt schaffen kann.
Wie wichtig ist diese Community für Sie, mit der Sie da seit Jahren arbeiten?
Ja, ich würde sagen, das ist absolut essentiell für meine künstlerische Arbeit. Und es ist nicht nur so, dass ich sie oft porträtiere in den Arbeiten, sondern ich versuche irgendwie auch sichtbar zu machen in meinem Projekt, dass eben auch meine künstlerische Praxis aus diesem Umfeld heraus entsteht, dass das eigentlich die Welt ist, aus der heraus, aus diesem Diskurs, aus diesem gemeinsamen Lernen oder auch sich gegenseitig, kritisieren, sich Feedback geben, sich aber auch aufbauen, ein Netzwerk bauen, dass aus diesem Umfeld heraus auch meine Arbeit entsteht. Also ich würde sagen, wir begreifen uns als größere Gruppe, aber jede einzelne daraus macht sozusagen ihre eigenen Projekte.
Wie wichtig war eigentlich der Pop in Ihrer Arbeit oder wie wichtig ist der? Also ich habe SV Damenkraft angespielt, das ist ein Performance-Kollektiv. Also spielt Musik auch eine Rolle, wie der Film ja auch wichtig zu sein scheint?
Ja, SV Damenkraft war eben eine Band, gemeinsam mit Sabine Marte, Christina Nemitz und Jean Müller. Ja, das ist jetzt schon 15 Jahre her, wo wir nicht nur gemeinsam irgendwie als Band aufgetreten sind, sondern dann eben auch zum Beispiel Orlando als queere Burlesque oder Musical für die Bühne adaptiert haben, gemeinsam mit Gustav, wie Sie schon gesagt haben am Anfang, und auch Tomka Weiss von Sissy Boys. Und ja, also insofern ist die Musikebene natürlich auch sehr relevant gewesen, auch im Sinne von meine queer-feministische Sozialisierung war auch in dieser Zeit der ersten Ladyfeste. Und da war ich eben auch Teil dieses ersten Organisationskollektivs hier in Wien 2003. Und eigentlich sozusagen Freundschaften aus dieser Zeit sind nach wie vor für mich maßgeblich prägend, ja.
Orlando geht auf Virginia Woolf zurück. Sie haben Arbeiten, die gehen auf Arthur Schnitzlers Traumnovelle zurück, auf Lolita von Wladimir Nabokov. Wo sehen Sie sich in der bildenden Kunst? Also wo würden Sie sich da einreihen? Bei Wally Export, Nan Goldin?
Ja, Nan Goldin ist eigentlich ein ziemlich guter Guess jetzt mal so. Wäre mir jetzt selber gerade gar nicht sofort eingefallen. Aber die habe ich tatsächlich in der Zeit, als ich noch studiert habe, sehr angehimmelt. Dann natürlich Cindy Sherman, Bali Export war schon auch richtig.
Sie sind ja gebürtige Hamburgerin und aber seit Jahren in Österreich. War Österreich eigentlich immer der Ort für queerfeministische Debatten, die doch eine Zeit lang viel eher aus England oder den Vereinigten Staaten kamen?
Naja, ich bin sehr jung nach Wien gezogen zum Studium. Also ich habe Bildhauerei hier studiert. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Studium Mitte der 90er Jahre jetzt nicht gerade die Blüte von Queer Studies oder Gender Studies war. Also da war eigentlich noch nicht sehr viel. Was es allerdings dann schon langsam ab Ende der 90er Jahre gab, und ich finde, da war Wien vielleicht tatsächlich ein bisschen vorreitend, jetzt auch so im Vergleich zu Deutschland, da gab es eben die Generali Foundation unter der Leitung von Sabine Breitwieser, die wirklich sehr früh feministische Positionen dort präsentiert hat. Und das war für mich sicherlich ein Ort, wo ich auf diese ganzen Arbeiten, weiß ich, von Elena Antin, Adrian Piper, Mary Kelly einfach so zum ersten Mal gestoßen bin.
Nochmal abschließend auf die Ausstellung nochmal gefragt, 1000 Years of Troubled Genders. Was würden Sie sagen, Frau Daschner, wo stehen wir aktuell?
Ich würde sagen, dass wir sehr damit zu kämpfen haben, dass wir gerade nicht irgendwie in Meilenschritten uns zurückbewegen und mit aller Kraft irgendwie das irgendwie weiterhin vorantreiben müssen. Ja.
Na, da kann eine Ausstellung wie die Ihre ja vielleicht doch auch ein Schritt in die richtige Richtung sein. Würden Sie eigentlich sagen, queere Kunst ist immer gleich feministische Kunst?
Nein, das würde ich, glaube ich, nicht immer gleichsetzen. Ich denke, dass es schon Positionen gibt, die sich zwar als feministisch begreifen, aber nicht als queer. Ich tue das auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass es eher eine queerfeministische Position ist, die ich da vertrete. Aber gut, ich meine nochmal zurück zu Ihrer Frage von wegen, wie weit jetzt auch künstlerische Ausstellungen irgendwie in den politischen Diskurs eingreifen können. Also natürlich arbeite ich jetzt in meinen Arbeiten eher mit poetisch-visuellen Sprachen. Also das sind schon auch extrem sinnliche Räume, die ich inszeniere. Und das im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu aktivistischer Praxis oder irgendwelchen Netzwerken, in denen ich vielleicht auch aktiv bin, aber es ist für mich irgendwie auch teilweise nicht unbedingt das Gleiche.
Vielen Dank. Und das war dann auch schon der Corso-Podcast für heute. Mit Susanne Lurwig und
Katrina Daschner. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und die Ausstellung von Katrina Daschner, die ist in der Wiener Kunsthalle zu sehen. Burn and Gloom, Glow and Moon. Hört sich auch sehr poetisch an, haben Sie schon recht. 1000 Years of Troubled Genders.
Corso. Kunst und Pop.